G&G Kassentreffen. Wer kommt, was geht? Der Podcast von Gesundheit und Gesellschaft zu Trends und Perspektiven in der Gesundheitspolitik.
Hallo Ralf, sag mal, bist du so gut durch die Hitzewelle gekommen?
Ja, einigermaßen. Danke der Nachfrage auf ärztliche Hilfe war ich Gott sei Dank nicht angewiesen.
Aber ärztliche Hilfe ist ja ein gutes Stichwort. Hast du eigentlich einen Hausarzt oder beziehungsweise eine Hausärztin?
Mittlerweile ja, aber ich muss zugestehen, lange Zeit nicht.
Und warum?
Naja, wie das so geht. Theoretisch weiß man, dass es eigentlich besser wäre, einen Hausarzt oder eine Hausärztin zu haben. Andererseits, wozu braucht man schon einen Arzt, wenn man gesund ist oder sich zumindest gesund fühlt? Männern sagt man ja ohnehin nach, dass sie, was ihre Gesundheit angeht, sagen wir mal, etwas sorgloser sind.
Das wird sich jetzt möglicherweise ändern, denn die Regierungskoalition arbeitet ja an einer, sagen wir mal, Neuordnung der ambulanten Versorgung. Primärversorgung lautet das Stichwort. Kernpunkt, alle müssen, wenn sie krank sind, erstmal zum Hausarzt oder zur Hausärztin. Dort dann fällt dann die Entscheidung, ob ein Facharzt eingeschaltet wird oder nicht. Wann rechnest du denn mit dem ersten Gesetzesentwurf? Eigentlich sollte der ja schon zur parlamentarischen Sommerpause vorliegen.
Gute Frage. Schon im Januar hatte das Bundesgesundheitsministerium ja mit viel Pressetamtam zusammen mit dem GKV-Spitzenverband und der Kassenärztlichen Bundesvereinigung einen sogenannten Dialogprozess gestartet. Viel gehört hat man danach aber nicht. Die Konzentration der vergangenen Monate lag und liegt ja immer noch darauf, die Kranken- und Pflegeversicherung finanziell zu stabilisieren. Aber die Zeit drängt.
Ja, die Zeit drängt vor allem deshalb, weil das neue Primärversorgungssystem ab 2028, also schon in etwa anderthalb Jahren, erste spürbare Verbesserungen im Gesundheitssystem bringen soll.
Wir haben heute jemanden zu Gast, der sich gut mit Primärversorgung auskennt. Wilm Quentin, Professor für Planetary and Public Health an der Universität Bayreuth.
Er hat sich intensiv mit dem Thema Primärversorgung beschäftigt, kennt verschiedene Modelle aus anderen Ländern, weiß, was anderswo gut und weniger gut funktioniert, wo Deutschland nachlegen muss und was erhalten bleiben könnte. Wer verstehen will, wie Gesundheitssysteme funktionieren und warum sie manchmal eben auch nicht funktionieren, da landet früher oder später bei Professor Dr. Wilm Quentin. Er ist nicht nur Wissenschaftler, sondern auch selbst Arzt, leitet das German West Africa Center for Global Health and Pandemic Prevention. Außerdem hat er internationale Organisationen wie die WHO in Europa und Afrika, Regierungen unter anderem in Slowenien und Belgien sowie Akteure und Krankenversicherungen in Polen und Südkorea beraten. Mein Name ist Linda Peikert.
Und ich bin Ralf Breitkopf. Herzlich willkommen, Herr Professor Quentin.
Vielen Dank für die Einladung.
Hallo Herr Quentin. Sie reisen viel und vergleichen ja Gesundheitssysteme weltweit. Gab es dann ein Krankenhaus oder eine Begegnung, die Ihren Blick auf unser deutsches System nachhaltig verändert hat?
Also ich habe ja Medizin studiert. Ich habe dann im Studium schon Praktika in ganz vielen Ländern gemacht. Und mein erstes Praktikum in der Klinik war tatsächlich in einem Krankenhaus in Botswana. Und da gab es damals sehr viele AIDS-Patienten und die Versorgung war nicht besonders gut. Und das hat schon dazu geführt, dass ich darüber nachgedacht habe, wie eigentlich Gesundheitssysteme funktionieren und hat, glaube ich, dazu geführt, dass ich mich mehr mit Gesundheitssystemen beschäftigen wollte als mit Medizin an sich, weil es ziemlich offensichtlich war, dass die Probleme in der Versorgung lagen nicht daran, dass es keine guten Ärzte gab. Es gab da durchaus auch gute Ärzte in den Krankenhäusern, aber genau, die Versorgung war einfach schlecht, weil die Bedingungen schlecht waren.
Haben Sie eigentlich einen Hausarzt oder wenn Sie selbst Medizin studiert haben, sind Sie Ihr eigener Hausarzt?
Ich bin eigentlich mein eigener Hausarzt. Das ist nicht unbedingt positiv, weil man macht sich, glaube ich, über sich selber mehr Gedanken, als man vielleicht der Hausarzt über einen machen würde. Und dann geht man unkoordiniert zu Fachärzten, was nicht unbedingt positiv ist.
Ja, Sie können sich ja wahrscheinlich schon vorstellen, warum wir das fragen. Nicht alle haben ja einen Hausarzt oder eine Hausärztin. Künftig sollten aber zumindest eigentlich alle einen haben, wenn das mit der Primärversorgung funktionieren soll, oder?
Genau, das ist die Idee des Primärversorgungssystems, dass sich alle Patienten bei einem Hausarzt registrieren und dann bei Problem immer zunächst den Hausarzt aussuchen.
Wenn wir über die Primärversorgung in Deutschland sprechen, wo stehen wir denn aktuell und wie groß ist der Reformdruck aus Ihrer Sicht?
Ja, das ist eine schwierige Frage. Es gibt natürlich ganz unterschiedliche Erfahrungen. Wahrscheinlich gibt es viele Patienten, die mit ihren Hausärzten sehr zufrieden sind. Und insgesamt ist die Qualität der hausärztlichen Versorgung bestimmt auch gut in Deutschland. Und es gibt engagierte Hausärzte. Ich selbst habe auch viele Freunde, die Hausärzte sind. Und ich bin mir sicher, die behandeln ihre Patienten sehr gut. Andererseits, wenn man so im internationalen Vergleich guckt, gibt es auf jeden Fall sehr viele Kontakte mit Hausärzten in Deutschland und sehr viele Kontakte mit Fachärzten. Insgesamt läuft das System so ein bisschen heiß.
Ich habe eben im Vorgespräch mit meiner Kollegin schon zugegeben, dass ich zwar selbst lange keinen Hausarzt hatte, andererseits kenne ich das noch von meinen Großeltern und meinen Eltern, dass eigentlich jede Familie ihren Hausarzt hatte oder etwas anders ausgedrückt ihren Onkel Doktor. Wann hat das aufgehört? Wann ist das gekippt? Oder hat es eigentlich das nie gegeben und ich lebe da in irgendeiner romantisierten Welt?
Also ich höre das auch von meinen Eltern und Großeltern, dass das früher so war. Mein Urgroßvater war auch Hausarzt. Der hat sich um alles gekümmert und war der einzige Arzt dann im Ort. Aber das hat dann nach und nach abgenommen, einfach in den 60ern, 70ern, 80ern, 90ern wurde es immer weniger. Das wahrscheinlich auch mit dem Anstieg der Ärztezahlen, der Anstieg der niedergelassenen Fachärzte, dass es einfach näher war, klarer war, dass man da hingehen konnte.
Und wie sieht denn für Sie gute Primärversorgung aus?
Also eine gute Primärversorgung wird so international, zumindest gibt es vier wesentliche Punkte, die dazugehören. Also der Primärversorger sollte in der Regel der erste Kontakt mit dem Gesundheitssystem sein. Sollte regelmäßig der erste Kontakt mit dem Gesundheitssystem sein, sodass es eine Kontinuität in der Versorgung gibt. Also das sind so die vier Cs, der First Contact, Continuity, Comprehensiveness und Coordination. Also erster Kontakt, dann regelmäßig der gleiche Kontakt, sodass der Hausarzt seine Patienten kennt und die einschätzen kann in ihrem persönlichen Umfeld, in ihrem sozialen Kontext, in ihren psychologischen Bedingungen, im familiären Kontext, dass man wirklich die Patienten gut kennt und dadurch gesundheitliche Probleme auch anders einordnen kann. Andererseits sollte es eine möglichst umfangreiche Versorgung schon auf Primärversorgungsebene sein, sodass tatsächlich 90% der gesundheitlichen Probleme, so wird das immer gesagt, 90% der gesundheitlichen Probleme können im Prinzip auf Primärversorgungsebene gelöst werden, wenn der Hausarzt der Primärversorger, es muss ja nicht unbedingt ein Hausarzt sein, die notwendige Ausstattung hat und die notwendige Öffnungszeiten und halt die Unterstützung, die er braucht. Andererseits, dass er auch dazu beiträgt zur Koordination der Versorgung, dass er eben regelmäßig überweist, also derjenige ist, der weiter überweist an die Fachärzte im Falle eines medizinischen Bedarfs, den er halt selber nicht versorgen kann oder in Krankenhäuser und dann diese Informationen auch wieder zurückkriegt, sodass die Koordination sichergestellt ist.
Und was verändert sich dann konkret für die Patientinnen und Patienten? Also für mich hört sich das ja erstmal alles super an, aber wenn ich es mir in der Praxis vorstelle, muss ich dann quasi immer zwei Arzttermine einrechnen, für wo ich jetzt direkt hingehen kann? Ist ja auch so ein bisschen eine Zeitfrage dann, ne?
Ja, eben nicht, weil eigentlich die meisten Dinge können die Hausärzte, das kommt natürlich darauf an, wie die Hausärzte arbeiten. Und wenn es aktuell, kann es auch sein, dass Hausärzte vielleicht sogar ein niedrigeres Spektrum haben, als man sich das wünschen würde. Auch aufgrund der hohen Zahlen, dass sie einfach nicht die Zeit haben, sich mit Patienten irgendwie intensiver zu beschäftigen. Aber eigentlich muss die Idee sein, dass der Großteil der Probleme direkt vom Hausarzt gelöst werden kann auch.
Wie lange wird es ungefähr dauern, ein solches Primärversorgungssystem zu etablieren? Die Bundesregierung will eigentlich die wichtigsten Pflöcke bis zum Ende der Legislaturperiode 2029 eingeschlagen haben. Und schon 2028, also in etwa 18 Monaten, sollen die ersten Verbesserungen spürbar sein. Ist das realistisch?
Erste Verbesserungen kann man sich vorstellen. Insgesamt dauert die Einführung eines wirklichen Primärversorgungssystems bestimmt viele Jahre. Also es gibt
viele Jahre heißt wie viele?
und wann hat man das fertige Primärversorgungssystem? Das ist ja wie im Gesundheitssystem insgesamt so, dass die eine Reform kommt, dann schließt sich danach die nächste an. Und so wie mit der Krankenhausreform, das ist bestimmt auch ein langjähriger Prozess. Wir hatten jetzt ja gerade wieder das Krankenhausreform-Anpassungsgesetz. Es wird bestimmt nach dem Primärversorgungsgesetz auch dann ein Primärversorgungsanpassungsgesetz geben und dann das Primärversorgungsverbesserungsgesetz. Und insofern, der Prozess wird nicht abgeschlossen sein.
Wir werden uns auf ein paar Jahre mehr einstellen müssen.
Bestimmt, ja.
Sie vergleichen ja seit Jahren Gesundheitssysteme international und haben da auch einen guten Einblick, in welchen Ländern läuft es wie. Gibt es vielleicht so ein Land, das wir als Beispiel nehmen könnten, wo wir sagen, da klappt die Primärversorgung schon super. Von dem Land und von dem Gesundheitssystem kann Deutschland vielleicht am meisten lernen.
Ja, das ist eine schwierige Frage, habe ich auch schon länger drüber nachgedacht. Ich glaube eigentlich bei so internationalen Vergleichen, es gibt nicht so das System und das man dann übertragen kann, sondern es gibt in vielen Ländern interessante Aspekte, die dann auch Inspiration sein können für Deutschland. Und was ich aus internationalen Vergleichen eigentlich so das Interessanteste finde, ist, dass halt alles ganz anders organisiert sein könnte. Also ich finde, das öffnet so ein bisschen den Horizont, darüber nachzudenken, dass man eben nicht nur in diesen konkreten Strukturen denken muss, so wie es aktuell organisiert ist, sondern dass man halt alles auch ganz anders machen kann, wenn man sich das überlegt. Es gibt natürlich dann Fahrtabhängigkeiten, die Veränderung schwieriger machen, aber es gibt, und das macht es auch gerade mit der Übertragung wieder so schwierig, dass es halt, dass man jetzt nicht ein System aus einem Kontext nach Deutschland verpflanzen kann, aber es gibt bestimmte Aspekte in vielen Ländern, die übertragbar sind.
Gibt es etwas, was Deutschland schon jetzt richtig gut macht? Die Baden-Württemberger sind ja zum Beispiel sehr stolz auf ihre hausarztzentrierte Versorgung. Da gibt es auch wirklich ganz gute Netze und das funktioniert auch ganz gut. Wäre das so etwas, wo man sagen kann, ja, damit lässt sich arbeiten?
Ich denke, das ist eine gute Basis, mit der man sich arbeiten lässt. Ich denke, was wichtig ist eigentlich auch jetzt für so eine Reform, die aus meiner Sicht viele Jahre dauern wird, wenn man wirklich ein Primärversorgungs-, also umsteuern will, das Gesundheitssystem zu einem stärkeren Fokus auf die Primärversorgung, was international auf jeden Fall der Trend ist. Und das ist ja auch von der Weltgesundheitsorganisation, wird seit vielen Jahrzehnten eigentlich immer darauf gepocht, dass der Fokus sein sollte auf der Primärversorgung, dass eben möglichst nah an den Patienten, wohnortnah, ein Großteil der Probleme gelöst werden sollte. Und auch gerade mit Blick auf Gesundheitsförderung, Prävention, auch da kann die Primärversorgung auf jeden Fall eine größere Rolle spielen, als sie das aktuell macht in Deutschland. Und so eine Umsteuerung auf so ein anderes System, das dauert halt viele Jahre. Und ich denke, es wäre aber gut, wenn jetzt die Bundesregierung praktisch die Vision, eine Strategie, eine langfristige Perspektive entwickelt, wie sich die Primärversorgung entwickeln sollte in Deutschland.
Welche Rolle werden Fachärzte künftig spielen? Die befürchten ja so ein bisschen, am Ende Auftragnehmer von Hausarztpraxen zu werden. Wird es darauf hinauslaufen?
Das denke ich nicht. Also Fachärzte werden natürlich trotzdem in ihren Fachbereichen weiterhin eine zentrale Rolle spielen. Es gibt ja auch durchaus halt viele Probleme, die die Hausärzte nicht lösen können, für die sie dann auf die Behandlung, die Patienten auf die Behandlung durch die Fachärzte angewiesen sind.
Wird es denn die klassische Facharztpraxis, wie wir sie jetzt im niedergelassenen Bereich kennen, noch geben?
Das ist eine gute Frage. Das hängt natürlich von der Ausgestaltung ab, hängt auch von der Krankenhausreform ab. Ich denke, da gibt es Überschneidungen, wie man halt auch die fachärztliche Versorgung langfristig in Deutschland organisieren wird. In vielen anderen Ländern ist es ja so, dass die Fachärzte vor allem in den Krankenhäusern sitzen, dass die fachärztliche Versorgung ambulant im Krankenhaus erfolgt, genauso wie auch stationär im Krankenhaus. Ich glaube, aber auch das wäre wahrscheinlich ein Prozess, der sich über viele Jahre oder Jahrzehnte hinziehen würde, bis es tatsächlich so wäre, dass sich die Facharztpraxen, also dass die Rolle der Facharztpraxen, der niedergelassenen Praxen reduzieren, also komplett zurückgehen würde. Also die Entwicklung ist zu beobachten für die Facharztpraxen ja sowieso, dass es eher zu größeren Strukturen kommt, zu mehr Gemeinschaftspraxen, zu medizinischen Versorgungszentren. Da gibt es natürlich auch das Problem der investorengetriebenen fachärztlichen Versorgungspraxen oder medizinischen Versorgungszentren, wo der Gesetzgeber eventuell auch gegensteuern müsste, damit es nicht halt zu sehr nur eine investitionsgetriebene, profitorientierte Versorgung gibt. Was auch ein Problem in vielen anderen Ländern in Europa ist, also was beobachtet wird.
Digitalisierung ist ja auch ein sehr wichtiger Baustein und dann heißt es immer schnell, das wird dann schwierig, vor allem für ältere Leute. Die kennen sich dann da angeblich irgendwie nicht damit aus. Was halten Sie von den Kritikern, die das quasi so entgegenbringen?
Also ich denke, Digitalisierung hat ein sehr hohes Potenzial für die Versorgung, sowohl für die Versorgung, also für die Verbindung zwischen Patienten und dem Gesundheitssystem, als auch innerhalb des Gesundheitssystems. Also die erste Stufe durch eine digitale Ersteinschätzung zu verbessern und die Möglichkeit zu schaffen, einen weiteren Zugang zum Gesundheitssystem zu ermöglichen, bessere Patienteninformationen zur Verfügung zu stellen, digital die Möglichkeit für Patienten über eventuell KI-gestützte Tools sich selber einzuschätzen, bevor sie dann eventuell zum Hausarzt gehen. Ich sehe da ein sehr großes Potenzial. Und auch für ältere Patienten besteht natürlich die Möglichkeit zum Beispiel, dass in der Kombination von Hausbesuchen durch Pflegekräfte, die dann unterstützt sind mit digitalen Tools, mit iPads, sich dann mit den Hausärzten verbinden, sodass die Hausärzte zum Beispiel keine Hausbesuche machen müssen, sondern dass Pflegekräfte oder Physician Assistants die Hausbesuche durchführen und dann aber Rücksprachen nehmen mit den Hausärzten, die dann in dieser Zeit trotzdem in ihrer Praxis sein können. Das würde besonders auch die Versorgung für ältere Patienten, die vielleicht weniger mobil sind, die Versorgung durchaus verbessern. Und gleichzeitig sehe ich auch das Potenzial, dass eben Hausärzte sich digital besser vernetzen mit Fachärzten, sodass also anstatt, dass es halt eine Überweisung gibt an den Facharzt, wo der Patient zum Facharzt gehen muss, ist dann die Zuschaltung des Facharztes digital in die Hausarztpraxis geben muss. Gerade in ländlichen Gebieten würde es daher ein großes Potenzial geben, dass es eben nicht der Patient dann erst noch wiederum länger warten muss, dann längere Wegezeiten hat zum Facharzt, bis er dann irgendwann mal behandelt wird, sondern dass tatsächlich irgendwie zentriert um den Patienten eine optimale Versorgung so aussehen müsste, dass eben diese digitalen Möglichkeiten, die es gibt, auch genutzt werden in der Primärversorgungsebene.
Besteht dann bei zu viel Digitalisierung nicht vielleicht auch das Risiko von mehr Alterseinsamkeit? Ich meine, für viele ist dann ja auch so ein bisschen der persönliche Kontakt zum Arzt besonders wichtig. Das ist auch vielleicht so eine soziale Funktion, gerade im Alter. Sie haben es ja gerade gesagt, gut, dann gibt es vielleicht Pflegekräfte, die Hausbesuche machen. Aber wenn so Stück für Stück sich vieles auch ins Digitale verlagert, wäre das ja schon unter Umständen ein Risiko, oder?
Das wäre bestimmt ein Risiko, ja, würde ich auch so sehen. Andererseits, ich sehe die Rolle der Digitalisierung nicht, dass es praktisch ein weiterer Filter ist vor der Inanspruchnahme des Gesundheitssystems. Und gerade für ältere Patienten, die praktisch eine Kontinuität in der Versorgung brauchen, sollte es weiterhin so sein, dass sie immer die Möglichkeit haben, auch direkt zum Hausarzt zu gehen. Diese digitale Ersteinschätzung sehe ich eher als weitere Option, zusätzliche Möglichkeit der Steuerung bei akuten Problemen von eher gesunden, mittelalten Menschen, die eben jetzt gerade nicht wissen, was sie haben und ob sie damit zum Hausarzt gehen sollen. Bei jetzt chronischen, erkrankten Patienten, bei denen es sinnvoll ist, dass sie sich regelmäßig bei einem Hausarzt vorstellen, da macht eine digitale Ersteinschätzung aus meiner Sicht wenig Sinn. Insofern würde da dieser Kontakt nicht unbedingt reduziert werden.
Es ist eben schon angeklungen, die nichtärztlichen Gesundheitsfachkräfte sind ein wichtiger Baustein auch in der Primärversorgung. Mit dem Gesetz zur Befugniserweiterung und Entbürokratisierung in der Pflege hat die aktuelle Koalition hier einen Punkt gesetzt. Pflegefachpersonen erhalten mehr Kompetenzen, mehr Zuständigkeiten. Die Ampel hat seinerzeit noch ein Pflegestudiumsstärkungsgesetz zur besseren Akademisierung der Pflegefachberufe verabschiedet. Ist Deutschland hier auf einem richtigen Weg, gerade mit Blick auf eine Primärversorgung?
Also in Ländern, die ein starkes Primärversorgungssystem haben, nehmen Pflegekräfte eine deutlich stärkere Rolle ein. Also dass sie viele, auch gerade chronische Patienten, als erste Ansprechperson erstmal die Pflegekraft, die Patienten sieht und die regelmäßigen Kontakte übernimmt. Und nur im Fall, dass die Probleme eben nicht von der Pflegefachkraft gelöst werden können, dann der Hausarzt hinzugezogen wird. Also ich denke, Pflegekräfte stärker einzubinden in die Primärversorgung ist auf jeden Fall der internationale Trend, den wir sehen, und gerade also in Länder mit einem traditionell starken Primärversorgungssystem wie Spanien, England, Finnland spielen Pflegekräfte eine sehr starke Rolle in der Primärversorgung. Und auch in anderen Ländern, die jetzt erst in den letzten Jahren eine stärkere Primärversorgung eingeführt haben, wie Frankreich und die Schweiz zum Beispiel oder Österreich, sind Pflegefachkräfte zunehmend stärker eingebunden in der Primärversorgung. Das führt natürlich dazu, wie die Strukturen in der Primärversorgung aufgebaut sind, und ich glaube, die Veränderung der Strukturen, das ist eigentlich das, was ich sehen würde mit der Perspektive, die sich die Bundesregierung überlegen müsste. Wo wollen wir hin? Wie sollen die Strukturen in der Primärversorgung aussehen? Wollen wir diese größeren Primärversorgungszentren oder Gesundheitszentren etablieren, die die es ermöglichen, eigentlich so eine Primärversorgung wirklich sinnvoll umzusetzen. Dass es eben nicht einzelne Hausarztpraxen sind, sondern größere Zentren, in denen Pflegefachkräfte, Physiotherapeuten, Sozialarbeiter, eventuell noch weitere Fachkräfte zusammenarbeiten mit den Hausärzten, um dann gemeinsam die Patienten zu versorgen. Physician Assistants und andere Advanced Nurse Practitioners, Community Health Nurses, also dieser ganze Strauß von weiteren Berufen, die möglicherweise eine Rolle spielen könnten in der Primärversorgung. Das macht natürlich nur Sinn in größeren Primärversorgungszentren, die dann auch wiederum die Möglichkeit haben, längere Öffnungszeiten zu gewährleisten. Also in vielen Ländern ist zum Beispiel von 8 Uhr morgens bis 8 Uhr abends ist montags bis samstags ist so eine reguläre Öffnungszeit für ein Primärversorgungszentrum, was dann natürlich auch ganz andere Möglichkeiten eröffnet dafür, dass es wirklich eine Kontinuität in der Versorgung gibt. Also viele Patienten, wenn sie eben gesundheitliche Probleme haben, dann treten die eben nicht unbedingt zwischen 8 Uhr morgens oder 9 Uhr morgens und 12 Uhr mittags auf, wenn dann der Hausarzt schon wieder geschlossen hat. Und dann, also das ist dann auch im Kontext der Notfallreform natürlich, spielt es eine Rolle mit der Überinanspruchnahme der Notaufnahmen in den Krankenhäusern, die ja häufig auch für primärärztliche Fälle eigentlich aufgesucht werden. Und wenn man halt da eine stärkere Steuerung reinbekommen möchte, dann geht das, glaube ich, nur, wenn man wirklich so größere Primärversorgungszentren einrichtet, die dann auch so eine kontinuierliche Versorgung gewährleisten können.
Dann wollen wir nochmal so zur Prävention kommen. Welche Rolle spielt denn Prävention in der Primärversorgung? Hier sind ja auch viele Länder in Europa besser als Deutschland. Wenn man sich jetzt den Public Health Index von AOK und dem Deutschen Krebsforschungszentrum anschaut.
Ja, die Prävention sollte eine große Rolle in der Primärversorgung spielen, dass eben als erste Anlaufstelle für die Gesundheit der Bevölkerung, wenn die Primärversorger wissen, für welche Bevölkerungsgruppe sie zuständig ist, was ja mit so einem Primärversorgungssystem verbunden ist. Also zum Beispiel, wenn jetzt erstmal alle Versicherten eingeschrieben sind bei einem Primärversorger, dann sehen sie ja auch, können sich die Primärversorger angucken, welches sind die Patienten mit welchen Gesundheitsproblemen, was sind die größten Probleme in meinem Patientenkollektiv, für das ich praktisch zuständig bin, und dann gezielter auch praktisch Präventionsangebote machen für diese Patienten, die eben zu diesem Primärversorger gehören. Und das kann dann teilweise auch über irgendwie datengestützte Tools erfolgen. Also in Spanien machen die das zum Beispiel relativ gut, dass die ihre Patienten dann alle so nach so einer Risikostrukturierung in Segmente einteilen, wodurch sie dann wissen, welche sind halt die Patienten, die tatsächlich eine stärkere vorsorgende Begleitung benötigen, die dann auch stärker in so Case-Management und Disease-Management-Programme einsortiert werden können. Jetzt komme ich gerade ab von dem Punkt der Prävention und Gesundheitsförderung im Allgemeinen. Da ist eigentlich wichtiger, glaube ich, dass halt diese Möglichkeit der Kombination, wenn es in einem Primärversorgungszentrum auch mehr Pflegekräfte gibt, Sozialarbeiter, die eben auch tatsächlich mehr so eine Verhältnisprävention, Gesundheitsförderung, mehr Unterstützung in der Beratung, wie das Leben zu organisieren ist, eine Rolle spielen können, was eigentlich dann eine größere Rolle spielt dafür, wie die Gesundheit der Bevölkerung langfristig sich entwickelt. Gerade ich bin ja auch Professor für Planetary and Public Health eigentlich, und viele der Dinge, die ja gut für die Gesundheit sind, sind auch gut für die Umwelt, was in manchen Ländern auch schon mehr zusammengedacht wird, und dass Bayern, also in manchen Bundesländern zum Beispiel auch, es gibt ja auch so klimasensible Gesundheitsberatungen, die auch gerade auf Primärversorgungsebene durchgeführt werden können und Patienten, Menschen motivieren können, eben mehr aktive Mobilität zu betreiben, zu nutzen, anstatt sich immer passiv nur zu bewegen, mehr gesünder zu ernähren, was sowohl gut ist für die Umwelt als auch für die Gesundheit. Und genau, viele dieser Punkte sind natürlich auch auf Primärversorgungsebene anzusiedeln.
Wir kommen, glaube ich, nicht ganz drum herum, auch über Geld zu reden. Mhm. Die Koalition ringt ja gerade heftig mit der Opposition und den Bundesländern um die Stabilisierung von Kranken- und Pflegeversicherungen. Wie viel Entlastung brächte eine Primärversorgung? Kann man das beziffern?
Das ist natürlich total schwer zu beziffern. Das hängt ja total davon ab, wie die Primärversorgung im Endeffekt aussehen würde. Und im Allgemeinen ist es ja auch so, dass alle Ausgaben im Gesundheitswesen sind ja auch die Einnahmen und Einkommen der anderen, die im Gesundheitswesen arbeiten. Und so eine große Reform umzusetzen mit der Vorstellung, dass es gleichzeitig zu Gehaltseinbußen, Einkommenseinbußen für große Teile der im Gesundheitssystem aktiv arbeitenden Beschäftigten führen würde, ist, glaube ich, unrealistisch. Also das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass es budgetneutral umgesetzt wird. Sonst stößt man da auf zu viel Widerstand im Gesundheitssystem. Und so eine Reform tatsächlich gegen den Widerstand sowohl der Fachärzte denn als auch der Hausärzte durchzusetzen, stelle ich mir sehr schwer vor. Langfristig kann natürlich so ein System schon zu einer größeren Effizienz in der Versorgung beitragen. Also das ist ganz klar, dass eine besser strukturierte, koordinierte Versorgung eine bessere Versorgung für die Patienten ist, die langfristig zu gesünderen Patienten und damit langfristig auch zu niedrigeren Gesundheitsausgaben oder einem niedrigeren Wachstum der Gesundheitsausgaben beitragen kann. Aber einer kurzfristigen Kostensenkung, die sehe ich auf der Basis von so einer Primärversorgungsreform nicht.
Reicht es, Primärversorgung gesetzlich zu definieren, oder braucht es auch tiefere Eingriffe in Anreiz- und Vergütungsstrukturen dann?
Ich denke, eine sinnvolle Primärversorgungsreform lässt sich nur mit einer Reform der Vergütung, vor allem der Hausärzte, umsetzen. Also gerade die eigentlich alle Länder, die ein Primärversorgungssystem haben, in denen ist die Einschreibung der Patienten dann auch damit verbunden, dass eine gewisse Kopfpauschale einen Teil der Grundvergütung der Hausärzteschaft darstellt.
Was wäre der größte Fehler, den die Politik bei dieser Reform machen könnte? Und umgekehrt natürlich auch, was wäre der größte Hebel, um wirklich eine bessere Versorgung zu erreichen?
Jetzt nicht nur in Bezug auf die Vergütung, sondern grundsätzlich. Ich denke, der größte Fehler wäre, wenn man tatsächlich nur sagt, alle Patienten müssen sich einschreiben bei ihrem Hausarzt und immer den Hausarzt zunächst aufsuchen, Vergütungssystem bleibt gleich. Dann würde es ja nur zu mehr hausärztlichen Fällen führen und dergleichen, also dadurch noch mehr Fälle auf Hausarztebene, eventuell einer noch engeren Versorgung dann auf Ebene der Hausarztpraxen. Dadurch wäre nicht viel gewonnen. Sinnvoll wäre eine Versorgung, also eine Reform, die einerseits diese Einschreibung auf Hausarztebene verpflichtend macht, andererseits aber auch Hausärzte dazu befähigt, mehr Behandlung tatsächlich auf Primärversorgungsebene durchzuführen. Dass die Anreize so gesetzt werden, dass zwar die Grundversorgung durch eine Kopfpauschale abgedeckt ist, aber andererseits es spezifische Anreize gibt für Hausärzte, gerade in den Grenzbereichen, wo eventuell sonst schon überwiesen werden würde an Fachärzte, es vielleicht eine zusätzliche Vergütung gibt, um solche Patientenkontakte noch selber zu behandeln auf Primärversorgungsebene.
Wenn wir jetzt in 10 Jahren auf die Debatte nochmal zurückblicken, woran würden Sie dann erkennen, dass sie erfolgreich war?
In 10 Jahren, ich würde mir wünschen, dass es tatsächlich ein umfassendes Primärversorgungssystem gibt in 10 Jahren. Dass die Primärversorger in größeren Primärversorgungszentren arbeiten, in denen interprofessionell, interdisziplinär, multiprofessionell zusammengearbeitet wird, in denen es möglich ist, im Rahmen von längeren Öffnungszeiten von 8 Uhr morgens bis 20 Uhr abends jeden Tag die Primärversorgungszentren aufzusuchen, in denen tatsächlich die meisten gesundheitlichen Probleme von den Primärversorgern gelöst werden können, in denen die Überweisung an Fachärzte nur in solchen Fällen erfolgt, wo tatsächlich eine fachärztliche Expertise notwendig ist, eine umfassendere Untersuchung auch der Patienten, dass das Ganze eingebettet ist, ist in eine größere Strukturreform, wo eventuell auch mehr Fachärzte an Krankenhäusern ambulant Patienten versorgen und dadurch mehr Infrastruktur vorhanden ist, um tatsächlich eine umfassendere Versorgung von Patienten auch ambulant sicherzustellen. Dass es einen größeren Fokus auf Prävention, Gesundheitsförderung auf Primärversorgungsebene gibt. Dass es eine bessere Koordination der Versorgung gibt, dass das Ganze durch Digitalisierung besser integriert ist, dass es die Möglichkeit gibt, für Patienten digital Kontakt aufzunehmen mit dem Gesundheitssystem, dass alle Informationen digital zwischen Krankenhäusern, Fachärzten und Primärversorgungszentren integriert zur Verfügung stehen, dass die Primärversorgungszentren digital die Fachärzte zuschalten können bei bestimmten Problemen ohne die Notwendigkeit der Überweisung, sondern eben im Rahmen einer Konsultation, während der Patient vor Ort ist. Ich glaube, dann, wenn wir so ein System haben in 10 Jahren, dann haben wir viel erreicht.
Herzlichen Dank, Herr Professor Quentin. Vielen Dank für das offene Gespräch, für die Einblicke in die aktuellen Herausforderungen und danke für Ihre Zeit.
Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben. Falls Sie Fragen haben, schreiben Sie uns gerne an redaktion@gg-digital.de oder schreibt einen Kommentar bei Spotify.
Und abonniert auch gerne das G&G Kassentreffen. Mein Name ist Ralf Breitkopf.
Ich bin Linda Peikert.
Trends und Perspektiven der Gesundheitspolitik beim G&G Kassentreffen. Weitere Infos finden Sie unter gg-digital.de.